Ich denke, ich bin nicht der Erste, der jetzt diese Frage ausspricht. Diese Frage stellt man sich immer wieder im Leben selber, aber auch in der Gesellschaft und in den verschiedenen Kreisen, in denen wir unser Leben gestalten. Man fragt sich, was ist das Wichtigste im Leben? Man fragt sich irgendwie schon im Teenageralter, oder auch mitten im Leben und auch ganz zum Schluss fragt man sich, was ist das Wichtigste im Leben? Und viele sagen, ich zitiere sprichwörtlich, Hauptsache die Gesundheit. Andere würden vielleicht die gut laufenden Beziehungen favorisieren. Wenn ich mit anderen Menschen in Frieden lebe, wenn ich mit anderen Menschen auskomme, das ist das Wichtigste im Leben. Andere würden betonen die politische Freiheit. Es ist mir wichtig, dass ich in einem Land lebe, wo ich frei bin, wo ich nicht fremdbestimmt werde. Und es gibt auch Menschen, die sagen, Hauptsache bin ich irgendwie gut versorgt, es geht mir nach Körper, Seele und Geist gut. Und das ist okay so. Wer aber Gott für das Wichtigste des Lebens erklärt, Gott, den Schöpfer, den Erhalter und den Vollender des Lebens, für das Wichtigste des Lebens erklärt, trifft eine besonders gute Entscheidung. Und darüber reden wir heute mit dem Psalm 23. Das können wir schon heute von Anfang an erkennen, die Folie, die Gedanken von Elisabeth. Und jetzt erscheint auch die erste Folie dazu. Psalm 23 ist ein sehr populärer Psalm. Unglaublich bekannt und unglaublich beliebt. Und auch unglaublich oft gelesen und gesprochen. Und die meisten Christen ab meiner Generation aufwärts kennen den auch auswendig. Und der Psalm 23 ist deswegen so populär, weil er die Frage nach dem wichtigsten Moment des Lebens mit Gott verbindet. Es wird ganz klar gesagt, dass Gott der eine ist, auf den es ankommt. Und am Ende hat man den Eindruck, dass dieser Psalm eine Aussage rüberbringt. Mir geht es deswegen gut. Ich darf deswegen versorgt und mich sicher fühlen, weil du bei mir bist. Wie ein guter Hirte bei seinen Schafen ist, das ist dann im ersten Teil des Psalmes, oder als der gute Gastgeber. Deswegen zwei Bilder, die zu diesem Psalm gehören. Wir denken manchmal nur an das Hirtenmotiv, an das Bild, wo die Schafe wunderbar versorgt werden. Aber das zweite Bild, das in diesem Psalm sehr stark integriert ist und zur Sprache gebracht wird, ist, dass dieser Gott auch ein guter Gastgeber ist. Der reich gedeckte Tisch. Die zweite Folie. Ich lese jetzt uns diesen Text vor und den habe ich ein bisschen so aufgeteilt und ein paar wichtige Momente auch farblich hervorgehoben. Der Herr, und da steht so der Name Gottes, Jahwe. Der Name Gottes, der Mose am Anfang begegnet ist, als ein sich offenbarender, lebendiger Gott, dessen Name schon ein Programm ist. Ich bin der Bleibende, ich bin der immer seiende Gott. Und nicht nur für mich allein, sondern ich bin ein sich mitteilender Gott. Und in dieser Art begleitet Gott die Geschichte der Menschen. Der Herr, der Jahwe, ist mein Hirte. Nichts wird mir fehlen. Er lagert mich auf grünen Auen. Er führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich gehe im finsteren Tal, ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stock und dein Stab, sie trösten mich. Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, übervoll ist mein Becher. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn für immer. Zunächst ein paar Gedanken zum Aufbau und zur Struktur dieses bekannten und gelebten Psalms. Es ist ein sehr kurzer Psalm. Er besteht nur aus 6 Strophen, aber er ist sehr prägnant. Versuch mal, so viele Gedanken, so viele Umschreibungen, so viele Erfahrungen in nur 6 Strophen hineinzupacken. Der Inhalt dieses kurzen und prägnanten Gebets ist nämlich die wesentlichen Themen des Lebens. Das eine ist versorgt sein. Das andere ist die Sicherheit. Dann auch die Frage der Orientierung. Welche Wege suche ich und welchen Weg finde ich? Dann aber auch Schutz und Geborgenheit. Und sicherlich auch die Frage nach dem Bleibenden. Was bleibt im Leben? Hier schon und später in Ewigkeit. Und wenn man nochmal genauer hinschaut und sich mit dem Aufbau auseinandersetzt, man merkt, das ist eine sehr kunstvolle literarische Komposition. Das ist typisch für die Bibel. Die Bibel ist nicht nur einfach ein historisches Buch von hohem Wert, wo man einfach Informationen niedergeschrieben hat und die können dann die nachkommende Generation lesen und durch sich bereichern lassen. Die Bibel ist auch ein sehr schön geschriebenes Buch. Da sind so viele Passagen, die richtig gekonnt strukturiert sind. Die Wörter sind abgezählt, aufeinander abgestimmt. Psalm 23 ist einer davon. Eine schöne, kunstvolle, literarische Komposition. Die Verse sind sehr gut aufeinander bezogen. Anfang und Ende sind Bilder von Versorgtsein. Am Anfang versorgt sein mit körperlichem Wohlsein und Ruhe, Erquickung und Sicherheit beim Lagern, beim Unterwegssein. Und zum Schluss versorgt sein und sicher sein im Haus. Und das auf eine bleibende Weise. Und hier beim Haus wird diese Jahwe, der im ersten Teil in dritter Person angesprochen wird, der Herr, er, so ein bisschen traditionell, unser Gott. In dem zweiten Teil wird von dem Du gesprochen, von dem persönlichen Glauben, von der persönlichen Beziehung. Du bist bei mir, nicht er. Die mittleren Verse sprechen von drohender Gefahr, von klaren Herausforderungen, von Bedrohungen. Dunkle Schlucht ist da im Gespräch, Finsternis, Feinde. Und eben in diesem Teil des Gebets wechselt auch die Ansprache von er auf du, wo es persönlich und sehr bedrohlich wird. Der erste Teil ist vom Hirten bestimmt und der zweite Teil ist von dem Gastgeber bestimmt. Und der Name Gottes wird nur am Anfang und nur am Ende gesprochen. Ein Rahmen. Man weiß, an wen man sich wendet und man weiß, in wessen Händen man bleibt. Und dazwischen das Leben und die Lebensthemen. Und die Lebensfragen und die Entwicklungen. Mal so, mal so. Wir gehen diesen Psalm etwas jetzt weiter und vertiefen ihn ein bisschen. Das ist ein Bekenntnisgebet. Und hier sehen wir deutlich, dass im ersten Teil das Hirtenmotiv das Ganze dominiert. Die nächste Folie bitte. Hirtenmotiv, viele Menschen aus der damaligen Zeit, aber auch wir heute, kennen das Hirtenmotiv sehr gut. Die Menschen damals waren oft auch selber mehr oder weniger Hirten, weil sie alle irgendwo Tiere besaßen. Und so mussten sie sicherlich auch um diese Tiere sich kümmern. Und es gab auch ausdrücklich den Beruf eines Hirtens, dem man seine Schafe anvertraut hat. Und ein Hirtenjob ist dafür da, um zu versorgen, um zu schützen und um zu führen. Wie man auch immer dreht, was macht ein Hirte? Man kommt nicht drum herum, er hat diese drei Aufgaben als allererstes zu erfüllen. Versorgung, Schutz und Führung. Sicherlich Hygiene gehört noch dazu. Sicherlich auch die Nähe und die Gemeinschaft, der Augenkontakt, vielleicht ein Rhythmus mit dem Stab, den man so als Schaf hört. Aber zunächst gehört dazu Versorgung, Schutz und Führung. Und deswegen wird auch das Hirtenmotiv oft vom alltäglichen Schafeweiden auf Könige übertragen. Nicht nur in der Bibel, sondern auch in den Geschichten von anderen Völkern aus ihren früheren Zeiten. Die Könige sind dafür da, um für ihre Völker zu sorgen, sie zu beschützen und sie anständig und sicher zu führen. Und wenn David diesen Psalm schreibt, da ist er schon selber ein König. Und man hat den Eindruck, er ist schon ein erfahrener König. Man weiß nicht, in welchem Alter er das geschrieben hat. Aber er war von seiner Herkunft her, von seiner Familie und von der Lebensweise, wie auch seine Familie gelebt hat, ein Hirte. Ein junger Mann kümmerte sich um Schafe in ganz normalen Situationen des damaligen Lebens. Interessanterweise, bevor er dann später König wird, muss er sich erst mal vorstellen. Und seine Vorstellung, sein Interview vor dem Arbeitgeber ist sehr spannend. Er kommt nicht mit einer Bewerbung zum Arbeitgeber und sagt, hier bin ich, hiermit bewerbe ich mich. Er kommt in eine sehr kritische Situation, wo das Volk Israel vor den Philistern steht und die sind sehr massiv ausgerüstet und ein Kämpfer namens Goliath ist ein unglaublich großer Mensch, der sehr geübt ist in den Kampfkünsten und keiner kann gegen ihn antreten. Niemand in Israel ist fähig, diesen Menschen anzutreten, um ihn zu bekämpfen. Das war die Bedingung. Und dieser junge Mann, ein Teenager kann man sagen, noch vielleicht 16, 17 Jahre oder sowas, kommt auf das Schlachtfeld und meldet sich bei dem damaligen König Saul. Was sagte er? Es sprach sich herum, dass sich David so eingehend nach der Belohnung erkündigt und so weiter. Man berichtete es auch dem König Saul. Und der ließ ihn zu sich rufen. Und dann spricht David, mein König, lass dich von diesem Philister nicht einschüchtern. Das sagt ein Teenager. Ich werde mit ihm kämpfen. Hinter ihm stehen Tausende von erfahrenen, erwachsenen Soldaten. Die wissen, was das Kämpfen bedeutet. Was sagt der König? Unmöglich. Das kannst du nicht. Du bist ja fast noch ein Kind. Und er ist ein Mann, der vor Jugend auf mit den Waffen umgeht. Mein König, sagte David, als ich die Schafe meines Vaters hütete, und da sind wir bei unserem Psalm, als ich die Schafe meines Vaters hütete, kam es vor, dass ein Löwe oder Bär sich ein Tier von der Herde holen wollte. Dann lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und rettete das Opfer aus seinem Rachen. Wenn er sich wehrte und mich angriff, packte ich ihn an der Mähne und schlug ihn tot. Mit Löwen und Bären bin ich fertig geworden. Diesen unbeschnittenen Philister soll es nicht besser ergehen? Er wird dafür büßen, dass er das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt hat. Der Herr hat mich vor den Krallen der Löwen und Bären geschützt. Er wird mich auch vor diesem Philister beschützen. Gut, sagte Saul, kämpfe mit ihm. Und da geht die Geschichte weiter. Ich kenne dir, wie sie ausgeht. Es ist faszinierend, dass dieser Teenager so eine Lebenserfahrung schon gesammelt hat. Er kämpfte mit Löwen und Bären und schützte seine Schafe vor ihnen und versorgte sie. Er riskierte mit seinem eigenen Leben, mit seinem eigenen jungen Leben und setzte sich für die Schafe ein. Das ist die Aufgabe eines Königs. Das ist die Aufgabe eines Hirten grundsätzlich. Und deswegen gibt es auch in dem Alten Testament viel Kritik gegenüber den Königen als solchen, aber nicht nur Königen, sondern auch Politikern und Religionsführern. Hirten Israels wird da gesagt, die sich selbst weiden, aber nicht meine Herde. Hirten Israels, die meine Herde missbrauchen und ausnutzen für sie selbst. Oder auch Hirte Israels, die unkompetent sind, die auf ihren Hirten nicht achten, auf Gott, die sie selbst gut genug sind und wohlgefällig sind. Und es wird auch berichtet im Alten Testament, wie schlecht es ergeht, nicht nur den Hirten selbst, sondern auch gerade den Herden, den Völkern, dem Volk, wenn sie unkompetent leiten oder selber geschlagen werden. Dann wird die Herde verunsichert, im besten Fall, im schlechtesten Fall, sie wird zerstört oder sie geht zugrunde. Hirtenmotiv ist in der Bibel sehr verbreitet. Im Alten Testament habe ich jetzt nur ein paar Momente genannt, aber auch im Neuen Testament. Und was wäre unsere Betrachtung des Neuen Testamentes ohne Betrachtung von Jesus? Jesus selbst bezeichnet sich als einen Hirten. Bevor er sich als Hirten bezeichnet, wird von ihm im Alten Testament gesprochen, gerade im Kontrast zu den anderen Hirten, die im Volk damals im Einsatz waren, Könige und Obrigkeiten. Jesaja spricht eine Prophezeiung auf diesen einen Messias, auf den Retter der Welt, auf den Hirten, der kommen wird. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte, der die Lämmer auf seinen Armen trägt und die Mutterschafe sorgfältig, einfühlsam leitet. Die Schwächsten, aber auch die Wichtigsten, die Lämmer und die Mütter. Und dann sagt er an einer Stelle in Johannes Evangelium 10, Vers 14, ich bin der gute Hirte. Und man hat den Eindruck, dieser kurze Satz, der klingt so überzeugend. Und man hat den Eindruck, dass Jesus wirklich weiß, was er sagt. Es ist ein gedeckter Check. Wenn du diesen Check einlöst, dann ist er eben gedeckt. Du kannst damit rechnen, dass der gute Hirte wirklich der gute Hirte ist. Und auch die Apostel schreiben dann in ihren Briefen später über den Hirten, über Jesus. Oder über Jesus und auch über Jesus als den guten Hirten. Einmal wird er genannt als der große Hirte. Und einmal wird er genannt als der Erzhirte im Hebräerbrief und im 1. Petrusbrief. Und man hat den Eindruck, dass die Apostel auch diesen Erzhirten und den großen Hirten als ihren persönlichen Hirten akzeptieren und auch im Herzen tragen. Die leben mit ihm zusammen. Und so gesehen kann man sagen, wenn man als Christ den Psalm 23 liest, dann sollte man den auf jeden Fall auch vom Neuen Testament her lesen und gerade von dieser Selbstvorstellung Jesu und von diesem Zeugnis über Jesus. Er ist der gute Hirte, er ist der große Hirte, er ist der Erzhirte. Er hat das Motiv und die Sehnsucht, aber auch die Prophezeiung vom Alten Testament erfüllt mit seinem ganzen Leben und mit seinem Werk. Er hat sich für die Schafe gegeben. Er ist der wahre Hirte. Er ist kein Leihhirte. Und er geht nicht in Flucht, wenn die Gefahr droht. Er stellt sich der Gefahr und das Wesentliche ist, er bewältigt die Gefahr. Er hat die Sünde und den Tod selbst besiegt und bewältigt. Hirtenmotiv, allein dieses Bild ist ein schönes Motiv. Aber Hirtenjob ist ein schwerer Job, ein verantwortungsvoller Job. Nicht alle können ihn richtig gut ausfüllen. Und da geht es auch um die Pfade der Gerechtigkeit. Einerseits führt der Hirte die Schafe zu dem frischen Wasser, zu den guten Auen, dass sie versorgt werden, dass das, was verbraucht worden ist, wieder erneuert wird und man kann weiterleben, man kann planen. Es geht eben weiter und das frische Wasser ist grundlegend wichtig für das Leben. Aber die Pfade der Gerechtigkeit, was ist das denn eigentlich? Er leitet mich auf Pfaden der Gerechtigkeit. Das sind die Lebenssinnfragen. Das sind die wichtigsten Entscheidungen im Leben. Wofür lebe ich und was lohnt sich zu leben? Was geht im Leben auch richtig auf? Was tut auch den anderen Menschen gut? Pfade der Gerechtigkeit. Ja, Pfade der Gerechtigkeit sind sehr schmal. Hier wird nicht von dem Weg der Gerechtigkeit gesprochen. Der Hirte muss suchen nach Antworten auf die Fragen, was ist gerecht, was dient zum Guten, was ist bleibend. Allgemein, aber was ist auch für diese Person das Wichtigste? Was ist für dieses eine Schaf überlebenswichtig? Wodurch kann das Schaf wachsen und sich am besten entwickeln? Pfade der Gerechtigkeit, die Sinnfragen, die findet man nicht auf dem breiten Weg. Und wir wissen, auch früher im 18. und 20. Jahrhundert, am Anfang noch, hat man von zwei Wegen gesprochen. Von dem schmalen Weg, der ins Paradies und in die Ewigkeit und die ewige Gemeinschaft mit Gott führt und der breite Weg, der am Ende in der Höhle endet. Die Sinnfragen und diese ganz präzise Suche nach dem Gerechten im Leben ist eine große Aufgabe. Und damit ist der gute Hirte auch beschäftigt. Für jeden einzelnen Schaf im Einzelnen, aber auch für die Gesellschaft. Wie findet man die Wahrheit? Was ist das Recht? Was ist die Gerechtigkeit? Und da muss man schon manchmal schmale Wege gehen, eben Pfade besteigen und auch auf ihnen hochsteigen oder auch durch die Kurven und Klippen gehen, weil sie eben nicht den breiten Weg darstellen. Es ist eine große Auseinandersetzung mit den Themen des Lebens, aber der Hirte ist immer dabei. Und er führt mich eben weiter. Und manchmal führt er so weit und der Weg oder die Pfade gehen so weit, dass sie auch in ein tief eingeschnittenes Wadi hineinführen. Wörtlich heißt es da Schlucht des Todes oder Schlucht der Finsternis. Man denkt, naja, die Auseinandersetzung mit dem, was Versorgung bedeutet, die Aue, frisches Wasser und diese Themen der Gerechtigkeit, das ist schon ausreichend für das Leben. Und wenn man da unterwegs ist, das ist schon Herausforderung genug. Und wenn der gute Vierte das erfüllt, dann ist auch ausreichend. Es geht aber noch tiefer und noch weiter und noch intensiver. Die Wege führen auch in diesen tief eingeschnittenes Wadi. Und da ist auch der Fluchtweg abgeschnitten. Man kann nicht so schnell abhauen. Auch der Hirte hat nicht so viel Chance, damit zurechtzukommen, wenn in so einem Wadi auch die Sonne untergehend plötzlich dafür sorgt, dass die Dunkelheit sich schneller als da oben ausbreitet. Es kann kritisch sein, schneller als man denkt. Und wörtlich heißt es wirklich so, Schlucht des Todesschattens. Und den meisten Menschen bleibt diese Passage nicht erspart. Und der Hirte, der nimmt diesen Abschnitt des Weges des einen Schafes, aber auch der ganzen Herde, auch mit auf sich. Er geht auch mit durch die Schlucht des Todesschattens. Er weicht nicht, aber er erspart auch nicht. Es ist offensichtlich so, dass manch ein Lebensweg muss durch Enge führen. Und es geht einfach nicht anders. Schließlich dann, wenn wir mit dem Tod der geliebten Menschen zu tun haben, können wir diesen Weg nicht ausweichen. Die Menschen müssen sterben in dieser Welt. Früher oder später müssen wir die Trauernde sein. Und gerade in diesem Teil des Todesschattens kommen die Werkzeuge, die Schutzmittel des guten Hirten zu Einsatz. Stock und Stab. Mit dem Stock hat der gute Hirte, ob David damals selbst oder ein jeder andere, die Tiere erschreckt oder auch ferngehalten oder auch mit diesem Stock, mit diesem Knüppel gegen sie gekämpft. Stab ist ein Inbegriff von Führung, von Präsenz. Der Hirte selbst kann sich darauf stützen und sich erholen, aber er kann auch Rhythmus machen, wenn er durch steinigen Boden geht, dass die Schafe hören seine Präsenz oder auch wie er geht und mit ihm mitgehen. Oder er kann mit dem Stab auch die Schafe in den engen Passagen bis zusammentreiben, aus der Bedrohung des Abgrundes auf den rechten Weg rücken, anklopfen oder vielleicht mit dem Haken auch richtig ziehen, da kommen die Werkzeuge zum Einsatz. Und manchmal brauchen wir auch diesen Einsatz. Gerade in den schmalen Stegen oder auch auf den Klippen, dass wir nicht abstürzen, dass wir uns selbst nicht gefährden, dass wir uns nicht verehren, dass er uns behutsam mit dem Stab zurecht führt. Und die nächste Folie sagt nochmal ganz klar, dass in dieser Passage, wo es eng wird, wo es schwierig wird, wo es wirklich bedrohlich wird, wo die Gefahr so offensichtlich ist, dass ich mich auch verwehren kann, verirren oder auch durcheinander kommen kann, dass da eine Überraschung auf einen wartet. Hier wechselt das Bild definitiv. Aus dem Hirten wird gerade in der Schlucht, in der tiefsten Phase des Lebens, der Gastgeber. Das betont dieser kurze, prägnante Text. Aus dem Hirten der Schafe wird der Gastgeber der Menschen. Das lange Gehen gelangt fast auf das Ziel oder an das Ziel. Die Lebenswelt der Schafe wandelt sich plötzlich in die Lebenswelt der Menschen. Dort war Weiden und Suchen nach den Wasserquellen. Hier ist Tisch und Becher. Dort war Bewegung und Suchen und viel Unruhe, auch wenn mit Versorgtsein und Lagern und guten Erfahrungen. Hier ist etwas statischer, etwas konkreter und fester. Tisch. Becher. Man kann sagen, man findet sich in einem Zelt ein, auf einmal, mitten in der Gefahr. Und da steht vielleicht auch uns vor Augen die Hüte Gottes, die die Menschen in der Wüste 40 Jahre lang begleitet hat. Die Feinde, die schon in erster Passage unterwegs sind und hier in den tiefen, finsteren Tal noch mehr. Die werden ferngehalten, die bleiben draußen, die müssen draußen bleiben, weil dieser Gastgeber erweist einen Schutz und sogar einen Empfang mit Würde, wie es nur gehen kann. Öl wird einem einfach über den Kopf gegossen. Das ist eine tolle Begrüßung, eine sehr würdige Begrüßung. Und man wird komplett von Fuß bis Kopf umsorgt. Man kann sein bei dem Jahwe Gott, der ein Sein in sich ist, der immerwährende Seiende Gott ist. Man kann einfach sein. In tiefen Schluchten entwickelt sich eine ganz neue Perspektive, eine ganz neue Dimension des Lebens. Man hat den Eindruck, man will hier bleiben. Und so wird es auch in den nächsten Versen auch argumentiert. Und ich werde bleiben. Und da plötzlich wird nochmal vom Haus gesprochen, nicht vom Zelt und nicht nur vom Tisch, nicht nur vom Becher, was schon an sich in Begriff des Wohlstandes ist und der Sicherheit, die noch größer ist als nur irgendwo auf den Weiden und bei Quellen. Vom Haus wird hier gesprochen. Es steigert sich, nicht mehr nur das Zelt. Es wird schön. Es wird schön und gut, jetzt schon in diesem Leben. Und wie der Psalmist im letzten Vers um die Formulierung ringt, es wird schön auch ewig. Ich werde bleiben oder ich darf wohnen. Das kann man gar nicht so übersetzen, wie das dort im Urtext formuliert ist. Man muss beides formulieren. Bleiben und ich werde wohnen oder ich wohne und werde bleiben. Diese Dynamik, diese plastische Formulierung im Hebräischen ist so geläufig auch an anderen Stellen. Ich darf schon jetzt erleben, dass es mir gut geht, dass es schön werden kann, mittendrin bei allen Schwierigkeiten, und ewig wird es auch meine Perspektive sein. Und dieser Psalm 23 wurde auch liturgisch in Israel, aber auch in den ersten Gemeinden irgendwie gut verwendet. Nämlich man hat damit auch Exodus mit verbunden. Psalm 23, der gute Hirte, der die Menschen, sein Volk, einzeln und gemeinsam durch die Schwierigkeiten des Lebens hindurchführt und sie umsorgt. So war das doch im Exodus, im Auszug aus Ägypten, aber auch bei der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft, bei dem zweiten Exodus. Und der gute Hirte, um neutestamentlich nochmal zu betonen, hat uns herausgeführt aus der Macht der Sünde, aus der Macht des Todes. Und beim Abendmahl begegnet er uns ebenso am Tisch und beim Becher, gefüllt, wo wir versorgt sind mit Guten und mit Barmherzigkeit ohne Ende. Weil dieses Geschenk mittendrin ist die Begegnung mit Jesus und die Stärkung auf dem Weg. Jetzt und die Gewissheit des ewigen Lebens. Das ist der Psalm 23, den wir heute miteinander zur Sprache kommen lassen möchten. Es geht um ein Schaf oder um Schafe. Am Ende geht es um uns, um mich und dich und um uns als Volk Israel oder auch als neutestamentliche Gemeinde. Es geht um Gott und um Menschen, um Gott, der unaufhörlich für uns sorgt und mit uns unterwegs ist, und wir, die wir ständig ihn brauchen und suchen, und wenn wir ihn gefunden haben. Nein, wenn wir ihn uns von ihm finden lassen haben. Wenn er uns führen kann und wir ihm folgen, dann entstehen ganz andere Bewegungen und auch Perspektiven und sicherlich voller verschiedener guter Erfahrungen. Ein Schaf an sich ist ein sehr schlichtes Tier. Und ich muss immer wieder auch selbst entdecken und erkennen und mich selber auch eingestehen, auch ich bin nur ein schlichter, normaler Mensch mit all den Schwächen und Bedürfnissen. Ein Schaf braucht immer Orientierung. Das kann sich selbst kaum orientieren. Und auch ich muss mir sagen, ich brauche Orientierung im Leben. Allgemein die große Orientierung und auch die kleinen Hinweise auf die Wahrheit, auf den richtigen Weg im Alltag. Ein Schaf hat nur wenig Ausdauer. Es muss sich immer wieder ausruhen. Es muss immer wieder umsorgt werden. Man hat den Eindruck, ein Schaf muss immer wieder auch das Gefühl haben des Angenommenseins. Das ist auch meine Perspektive. Auch ich bin nicht sehr ausdauerfähig. Und auch ich lebe von Angenommensein und von dem Erlebnis, dass ich gesehen werde. Ein Schaf ist immer irgendwie gefährdet. Immer. Weil es ein schwaches Tier ist. Auch ich bin mitten im Leben, in all diesen Situationen des Lebens immer irgendwie gefährdet. Ich brauche wie ein Schaf Schutz, Versorgung und Führung. Nun möchte ich gerne am Ende dieser Betrachtung sagen, ich und du, wir haben einen guten Hirten, einen Gott, der für uns ist und einen Gott, der ein Gott für alle Fälle des Lebens ist. Lasst uns so mit ihm umgehen. Lasst uns so von ihm versorgen. Lasst uns so von ihm beschützen und lasst uns so von ihm führen. Vielleicht heute einmal neu. So möchte ich gerne euch einladen, jetzt in eine Mitmachaktion zu wechseln. Aus dem Hören und innerlich mitreflektieren. Ihr seid mitgegangen, habt gehört in euren Herzen, ergänzen Sie Gedanken. Da hat jeder seine eigene Biografie, seine eigene Erfahrung mit Gott und mit den Situationen des Lebens. Lasst uns jetzt wechseln in eine Mitmachaktion. Wir sind eingeladen mit 15.000 Christen, die in einer großen Kongresshalle singen ein Lied über den guten Hirten und man hat den Eindruck zu dem guten Hirten. Die feiern den großen Hirten, den Erzhirten, den guten Hirten Jesus. Wunderbarer Hirt. Lass uns so ein bisschen in diese Atmosphäre mit hineinnehmen und auch uns vielleicht auf den Weg machen und unter den Schutz des guten Hirten stellen an diesem Kreuz.